Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Willkommen. Horror-Movie Made in Germany. Das ist ja immer noch selten, doch die Halloweenisierung schreitet voran. Hausen heißt die neue Gruselserie bei Sky, die ab heute zu sehen ist, spielt ganz genreklassisch in einem verfluchten Haus. Allerdings keine Hexenhütte, sondern ein riesiges Wohnsilo Marke sozialer Wohnungsbau. Der 16-jährige Juri und sein Vater, gespielt von Charlie Hübner, ziehen hier ein und von Anfang an dreut Unheil.
Hier für dich. Was ist das?
Willkommensgeschenk. Aufs Haus.
Und das ist gut.
Das wirst du schon auch rausfinden. Verrat's nicht deinem Papa.
Juri! Beweg deine Hintern hierher!
Hausen, eine Horrorserie im Setting einer tristen Ghetto-Gegend, konzipiert und geschrieben von Anna Stoiwa und Till Kleinert, den ich jetzt begrüße. Hallo.
Hallo.
Herr Kleinert, Plattenbauten stehen für Anonymität und soziale Probleme. Woher jetzt Ihre Idee, daraus den Schauplatz einer Horrorgeschichte zu machen?
Ja, die Idee ist tatsächlich schon etwas älter. Die kam mir so in meiner ersten Filmschulzeit, so um 2006 rum, damals auch ein bisschen unter dem Eindruck der Serie Hospital der Geister von Lars von Trier, wo ich immer dachte, ach, es wäre doch toll, wenn man auch so ein Format, so eine Serie hätte, in denen ich ganz persönlich all die seltsamen Erfahrungen, auch Angsterfahrungen, die ich wiederum als Kind im Plattenbau in Berlin-Hohenschönhausen, daher auch der Name Hausen, gemacht habe, irgendwie herzustellen.
Sie sagen Angsterfahrung? Also ich hätte jetzt bei Plattenbauten oder bei sozialem Wohnungsbau eher an sowas wie Bandenkriminalität, Mafiafilme und so gedacht. Also was ist das für Angst?
Ja, na, das gibt es ja bei uns in Hausen auch. Das ist so auf der ersten Ebene ja auch das, zu dem sich inzwischen so in der öffentlichen Wahrnehmung diese Viertel entwickelt haben. Mhm. Aber ich habe sie noch ein bisschen anders erlebt. Also ich bin mit 4 Jahren, 1984, mit meiner Mutter, die alleinerziehend war, so in Erstbezug in so eine Platte, so ein Elfgeschosser am Rand von Berlin eben gezogen. Und es hat vor allen Dingen, ist bei mir haften geblieben, so eine ganz unwirkliche Stimmung, die sich damit verbunden hat. Weil man muss sich das so vorstellen, diese monolithischen Blöcke, die standen da wirklich noch in den Ackerbrachen. Ne? Drumherum gab es noch nichts. Es gab noch keinen S-Bahn-Anschluss. Zum Teil waren die Bürgersteige noch nicht fertig. Das heißt, es bestand so ein ganz seltsames, berückendes, auch bedrückendes Gefühl von Abgeschottetheit. Und das hat sich dann für mich auch so ein bisschen als sozusagen fantasiebegabtes Kind so ein bisschen auch fortgesetzt, durch meine ganze Erfahrung dort zu leben. Einerseits gab es immer das Wissen, dass da ganz viele andere Menschen mit einem leben, nur blieben die auf eine seltsame Weise oft unsichtbar für mich. Mhm. Also hinter diesen gleichförmigen Türen versteckt. Man hat ganz viel gehört. Die Wände waren unglaublich hellhörig. Wenn jemand im 11. Stock gebohrt hat, haben bei uns im 5. Stock die Wände gebebt. Aber man konnte es auch nie so richtig verorten. Mhm. Und da gab es also so eine seltsame Abgeschnittenheit, Unsichtbarkeit, die sich als Erfahrung bei mir festgesetzt hat.
Der neue sozialistische Mensch, der da eigentlich modern leben sollte, das hat sich eben als Utopie entpuppt, ne?
Also. So ein bisschen. Also hat sich zumindest für mich in meiner ganz persönlichen Lebenswahrnehmung dort nicht so richtig hergestellt. Mhm. Und da gibt es sicherlich kleine sozusagen Fehler im grundsätzlichen Design dieser Häuser oder dieser Anlage oder der Idee, dass man Viertel so schaffen kann, um Menschen quasi zu besseren Menschen zu machen, denen ich quasi so ein bisschen auf den Grund gehen wollte.
Ja, also stattdessen sind die Menschen eigentlich wirklich alle mit Leid behaftet, ja. Also sie haben Angst, sie bewegen sich unwirklich in diesen Gängen, überall sind Geräusche, wie sie es gerade beschrieben haben. Und dann gibt es einen Müllschlucker, bei dem man, wenn man ihn nur schon sieht, den Horror hat, dass da wahrscheinlich jemand reinfallen wird. Das alles ist natürlich auch toll, das als Grusel zu erzählen. Andererseits hat es in Deutschland so bisher noch nicht stattgefunden. Da gibt es mehr so Nischengenre-Horror. Also was interessiert Sie? Was kann man damit erzählen, was man bisher mit anderen Genres so nicht erzählen konnte?
Naja, für mich ist Horror erstmal wie so eine Art von Filter, den ich als Erzähler auf die Wirklichkeit lege. Also mir hilft sozusagen das Genre auch mit seinen Tropen, mit seinen Standards so ein bisschen, die Wirklichkeit, die ich tatsächlich erlebe, irgendwie zu verstehen oder zu sortieren. Ich kann quasi gar nicht anders, als so ein Haus an einem bestimmten Ort zu sehen und es mir plötzlich so als lebendigen, bösartigen Organismus vorzustellen. Das kommt so ganz intuitiv. Stephen King hat mal so beschrieben, seine Arbeitsweise, und hat da von dem Filter gesprochen. Dass also jeder Erzähler einen anderen Filter hat, durch den die Wirklichkeit irgendwie bei ihm ankommt und verarbeitet wird. Und das, was da eben in diesem Filter hängen bleibt, das ist dann der persönliche Ausdruck. Und offensichtlich kann ich mir eben die Wirklichkeit am besten erklären oder von ihr erzählen, wenn ich sie mir als Gruselgeschichte vorstellen.
Das ist, wie gesagt, in Deutschland eher ungewöhnlich. Da denkt man bei Grusel eher an Nosferatu und Jörg Buttgereit. War es jetzt schwer für Ihre Version des Horrors hier in Deutschland eine Produktionsfirma zu finden?
An dem Punkt, an dem wir tatsächlich dann auch, also ich und meine Co-Schöpferin, Head-Autorin Anna Stolver, tatsächlich nach einer Produktionsfirma gesucht haben, war das gar nicht mehr so schwer, weil wir da tatsächlich auch den Sender Sky schon an Bord hatten, mit der Absicht, die Serie zu machen. Mhm. Ja, und auch als wir an Sky selber rangetreten sind, hat der Stoff letztendlich schon eine große Geschichte hinter sich gehabt, weil Anna und ich an dem ja auch schon Jahre vorher entwickelt hatten. Es gab schon ein Pilotdrehbuch, das war auch schon preisgekrönt, und es gab ein ziemlich ausführliches Konzept. Das heißt, es war erstaunlich leicht, an diesem Punkt auch unsere Partner quasi von unserer Geschichte zu überzeugen, aufgrund dieser Vorarbeit, die wir gemacht haben, denke ich.
Till Kleiner, vielleicht ist es ja auch so, weil eben Serien jetzt eben so en vogue sind, so zeitgemäß, da ist es ja so, dass mehrere Leute eigentlich eben am Drehbuch sitzen, dass es dann einen Showrunner gibt, der alles im Blick hat. Wie war das in dem Fall? Sie haben jetzt Ihre Co-Autorin erwähnt, aber gab es diesen Writing Room und diesen Showrunner?
Genau, die Situation ist eigentlich so, um sozusagen die Zeitpläne auch einhalten zu können, die so eine Serienproduktion mit sich bringt, dass nicht eine Person oder zwei Personen allein 8 Drehbücher schreiben. Das würde insgesamt auch viel zu lange dauern. Deswegen geht man ab dem Moment, an dem es quasi das Go gibt, nimmt man weitere Autoren dazu, teilt untereinander quasi auch die Arbeit an den einzelnen Büchern auf, sorgt aber als Head-Autoren gespannt dafür, dass das Ganze trotzdem die Geschichte bleibt, die es sein soll.
Da sind also eine ganze Menge Leute ganz tief im Stoff, und dann gibt es aber einen Regisseur, der wieder ein anderer ist. Dabei haben Sie ja selber auch als Regisseur schon gearbeitet, Der Samurai 2014, auch ein Horrorfilm. Bei Hausen führt aber Thomas Stuber Regie.
Ja, das hat sich in dem Falle, in diesem spezifischen Falle, leider aus zeitlichen Gründen nicht ergeben, dass wir über die Arbeit an den Büchern, über das Schreiben hinaus weiter beteiligt sein konnten. Insofern ist es natürlich so, wie es klassischerweise in Deutschland auch üblicherweise läuft, dass dann auch am Ende der Regisseur, die Regisseurin kommen, die Bücher sozusagen so wie geschrieben von den Autoren übernehmen und dann natürlich da auch nochmal ihren Stempel draufsetzen. Mhm. Insofern bin ich quasi auch ein bisschen genauso gespannt wie alle anderen zu sehen, wie es jetzt geworden ist.
Also Sie kennen noch nicht alle Folgen. Manche empfinden das ja auch als ein Problem, ne? Wenn der Regisseur dann seine eigenen Vorstellungen durchsetzt, weil er letztlich auch die Macht dazu hat. Es gibt auch den Vorwurf von Drehbuchautorinnen in Deutschland, dass dieser Job einfach auch nicht genug wertgeschätzt wird. Deshalb hat sich zum Beispiel die Interessenvereinigung Kontrakt 18 gegründet. Würden Sie jetzt sagen, das hat jetzt schon was genutzt und da ist ein Wandel im Gange?
Also auf jeden Fall denke ich, es gab ja so einen Fall vor 2,5 Jahren, der da so ein bisschen wie so Auslöser war für so einen kleinen Aufschrei, gerade unter den Autoren und dann auch innerhalb der Branche, als zum Deutschen Fernsehpreis die AutorInnen der nominierten Filme aus Platzmangel nicht eingeladen wurden. Also ich denke, dass sowas zum Beispiel höchstwahrscheinlich nicht mehr passieren wird, nachdem irgendwie da deutlich gemacht wurde, dass das nicht okay ist. Ich glaube, langfristig muss sich einfach zeigen oder bewähren innerhalb der Branche, wie ernst man es denn nimmt mit diesen Forderungen der AutorInnen nach mehr Mitsprache, mehr Mitbestimmung auch über die Bucharbeit hinaus, auch nach einer angemessenen Anerkennung ihrer Arbeit, zum Beispiel in der Nennung, in Abspenden etc.
Die Serie Hausen auf Sky. 8 Folgen mit prominenter Besetzung und ein Versuch, Horror Made in Germany aufs internationale Niveau zu heben. Das war Drehbuchautor Till Kleinert. Comedy mit Niveau macht Idil Beida, aber die Künstlerin sieht sich in akuter Not wegen des neuen Corona-Shutdowns, der auch die Veranstaltungen und Kulturevents hart trifft. Das Gespräch mit ihr im zweiten Kompressor-Podcast heute.